Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Evolution. Heute aus Berlin zugeschaltet ist Rüdiger Sühner. Rüdiger, bist du mit in der Leitung?
Ich bin da. Namen Tom.
Schönen guten Abend. Danke, dass du hier mit dabei bist. Wir haben dich eingeladen, weil du mit einem neuen Film im Februar rauskommen wirst, ein Film, der im Februar in Berlin Premiere haben wird und im März auch als DVD zu erhalten ist, wenn ich das richtig der Vorinformation entnommen habe.
Ja.
Und es ist ein Film über den Dichter Paul Celan. Kannst du kurz sagen, du hast hier einen sehr eigentümlichen Titel genommen. Wie bist du zu diesem Titel gekommen? Vielleicht magst du kurz den Titel kurz vorstellen.
Der Titel heißt Gottes zerstreute Funken und Untertitel Jüdische Mystik bei Paul Celan. Und das ist, wenn man so will, das Motiv gewesen, den Film zu machen. Ich habe schon mal, das sind jetzt Bilder aus der Kabbala, diese zerstreuten Funken. Das ist ein wichtiger Topos aus der jüdischen Kabbala. Und ich habe schon vor vielen Jahren mal den Plan gehabt, einen Film über Celan zu machen. Wusste damals aber noch nicht, dass er dieses Interesse hat für jüdische Mystik und Kabbala. Und ich bin dann damals zurückgeschreckt, hatte eigentlich auch ein bisschen Angst vor so einem Projekt, weil, wie man weiß, ist ja das Leben von Celan ist von vielen Dunkelheiten umschattet. Die Eltern sind im Holocaust ermordet worden. Er hat später Selbstmord begangen, mit 49 Jahren erst. Und ich hatte so ein bisschen Angst, den Zuschauer am Ende zu entlassen in so eine Finsternis. Er hat sich 1970 von einer Seinebrücke nachts ins Wasser gestürzt und ist ertrunken. Und ich hatte Angst, den Film so aufzuhören und den Zuschauer, wie gesagt, so zu entlassen, in eine solche Dunkelheit mitzustürzen. Und einige Jahre später erst habe ich entdeckt, dass er sich sehr stark für diese jüdische Mystik interessiert hat, speziell für die Kabbala des Isaac Luria. Das ist eine ganz bestimmte Reformvariante oder eine neue Variante der Kabbala. Und das hat mir sozusagen ganz neue Ideen gebracht, weil, um es ganz kurz zu sagen, da werden wir noch mehr drüber sprechen, das ist eine Theologie, die dieser Mystiker Isaac Luria im 16. Jahrhundert formuliert hat, als Reaktion auf die Vertreibung von 100.000 von Juden aus Spanien und die ihn zu der Frage geführt hat, wie kann unser Gott so etwas zulassen? Wie kann eine göttliche Instanz so viel Barbarei zulassen? Und hat sich praktisch in Meditation begeben, er hat die Tora neu gelesen, er hat Symbole neu gedeutet und ist dann zu zwei, möchte ich mal sagen, Grundbildern gekommen, die sehr wichtig sind für diese Lehre. Das einmal ist der Bruch der Gefäße und das andere ist die Lehre eben von den verstreuten oder zerstreuten Funken. Und er hat auch bei der Frage, wo ist dieser Gott? Wo ist dieser Gott, der unter dessen Augen so viele Katastrophen passieren können, ist er zunächst mal dazu gekommen zu sagen, Gott hat sich am Beginn der Schöpfung bereits zurückgezogen. Er ist verschwunden, er ist in sich ganz klein geworden, er ist winzig geworden. Er hat, um den großen Raum für die freie Entfaltung der Schöpfung zu lassen. Das war so eine erste Idee. Dann kam die zweite Intuition, dass schon am Beginn der Schöpfung eigentlich eine Katastrophe stattgefunden hat. Also das ist nicht die Rede von einem lieben Schöpfergott, der sozusagen freudvoll da seine Schöpfung zelebriert, sondern Luria setzt Katastrophen schon ganz früh an in der Schöpfungsgeschichte, als nämlich dieser Gott sein Licht aussendet, um Schöpfung zu beflügeln, um ihr mit diesem Licht zu helfen, zerbrechen diese ersten Seinsformen. Und es kommt zu dem, was in der Kabbala der Bruch der Gefäße genannt wird. Das heißt, die ersten Seinsformen zersplittern in Millionen von Scherben und Lichtfunken, die dann sozusagen das ganze Universum füllen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, was auch von so Leuten wie Martin Buber dann rausgearbeitet wurde, diese Lichtfunken sind immer noch da, sie sind überall, sie sind in den niedrigsten Dingen, sie sind da, wo man sie nicht erwartet, im Unscheinbaren, im Kleinen, im Niedrigen. Und der spirituelle Mensch kann sie dort aufsammeln. Mhm. Und das hat mich tief berührt, dass ich plötzlich zum einen merkte, dass Celan sich doch für solche spirituellen Fragen interessiert, eben in dieser abgewandelten Form. Und ich habe dann in seinen Texten viele Stellen gefunden, wo er das auch mit einbezieht. Und am Ende würde ich sogar sagen, seine ganze Grundhaltung ist die eines Funkeneinsammlers, eines Scherbeneinsammlers, einer, der trotz der Katastrophe versucht, mit seinen Bildern etwas auszudrücken und sozusagen aus diesen Scherben dort doch noch Funken zu schlagen. Und das hat mir dann den Mut gegeben, darüber einen Film zu machen. Und so konnte ich eine filmische Form auch für Celan finden.
Ich muss ja sagen, wie ich den Film gesehen habe, hat mich sehr beeindruckt. Und was mich wirklich am stärksten beeindruckt hat, ist, dass diese zerstreuten Funken oder diese Scherbenhaufen ja nicht nur etwas ist, was du herausarbeitest als Grundmotiv von Paul Celans Lyrik und dann noch beleuchtet mit der Kabbala als auch spirituelle, philosophischer Hintergrund dessen, sondern dass das auch, so kam es mir vor, eine Darstellung seines Lebens und noch mehr in der Darstellung seines Lebens auch die Darstellung eines Jahrhunderts ist. Also irgendwie, es hat so diese Ebenen von dieser typisch jüdischen Mystik, von der wir hoffentlich noch reden werden, von diesem Mann, den du hier vorstellst, der in Rumänien geboren ist, aber Deutsch als Sprache in seinem Elternhaus hat und dessen Mutter ihn auch sehr stark an die deutsche Literatur herangeführt hat, der, und das wusste ich nicht, und das hat mich, wie ich den Film gesehen habe, eigentlich sehr erschüttert, und das hat mir den Paul Celan auf eine ganz andere Weise erschlossen, dass er eine starke Schuldgefühl gegenüber seinen Eltern hatte, weil er seine Eltern eigentlich verstecken wollte, wie einfach die Lage für die Juden dramatisch wurde. Er eine Auseinandersetzung mit den Eltern hatte, im Streit geschieden ist, zurückkam und die Eltern sind in der Zwischenzeit deportiert worden.
Ja.
Das ist ja eine ungeheuerliche Lebensausgangslage. Für jemanden. Und einfach diese Szene, von der ich keine Ahnung hatte, hat mir Paul Celan in ein völlig anderes Licht gesetzt. Auch seine Depression, seine psychischen Probleme. Da war er, da war der Holocaust, das Schicksal des jüdischen Volkes im 20. Jahrhundert, da ist das ganze 20. Jahrhundert. Und da ist dieser Dichter, der in dieser Schwärze, in der er ja auch oft dichtet, doch permanent etwas aufleuchten lässt.
Ja.
Und das trägst du eigentlich in den ganzen Film durch, auch in den Gedichten, die hier zu Wort kommen, in den Szenen, die du zeigst. Gehe ich da zu weit, wenn ich sage, dass in dieser Lyrik auch eine Spiritualität des 20. Jahrhunderts hier sich mitreflektiert, aus einer vielleicht jüdischen Sicht, aber nicht nur aus einer jüdischen Sicht. Also diese Gebrochenheit und dieses Aufflackern des Lichts, wo ich das Gefühl habe, das hat eigentlich sehr, sehr viel mit diesem Jahrhundert zu tun.
Absolut, absolut. bei mir war das, oder ist es jetzt immer mehr auch so, dass es gibt diese, sagen wir mal, diese Topoi, Bruch der Gefäße, verstreute Funken. In einigen Gedichtzeilen ist das mit Händen zu greifen. Er spricht selber von Rissen oder von Scherben oder von Funken und von einem Aufblitzen, einem Aufleuchten. Aber je mehr ich jetzt mich auch weiter damit beschäftige, desto mehr strahlt mir das als Grundtenor eigentlich aus allen Gedichten entgegen. Mhm. Das ist sozusagen das Interessante. Das ist eine ganz verrückte Sache eigentlich, weil er hat diese Mystik ein bisschen auch aus seiner Familie, weil sein Großvater war ein Rabbiner. Das waren fromme Juden. Einer von ihnen ist sogar, wie Celan später selber, nach Safed gepilgert, einer kleinen Stadt in Nordisrael, wo die Gräber der ganzen Mystiker zu sehen sind heute noch. Ich habe da auch gedreht, auch Isaac Luria liegt da begraben. Und eben auch schon Celans Großvater ist dahin gepilgert. Und seine Mutter kommt aus einer kleinen Stadt bei Czernowitz, Sadagora heißt es. Das war ein Sitz, über viele Jahrzehnte war das ein chassidisches Zentrum, wo auch ein berühmter Rabbiner war und der da praktisch seine Schüler hatte. Und das heißt, über diese Sachen hat Celan das, würde ich auch mal sagen, unbewusst schon mitbekommen und hat dann erst viel später, in den 50er Jahren zum Beispiel, hat er erst Buber intensiv gelesen, später Gershom Scholem, einen guten Kabbalah-Forscher, und hat diese Sachen vertieft. Aber mein Gefühl ist, dass wie so ein Erbteil schon bei ihm war. Es ist schwer zu beschreiben, was das ist. Ich habe jetzt gerade in Info3 einen Aufsatz geschrieben über diese jüdische Mystik, wie sie in die Philosophie und in die Kunst des 20. Jahrhunderts reinragt, und habe da so Begriffe benutzt wie Melancholie, Gebrochenheit, Skepsis, Realismus, aber dennoch auch ein Festhalten am Spirituellen. Dennoch kein Abkippen in irgendeinen blanken Nihilismus oder Zynismus oder Atheismus, sondern ein Festhalten an der Idee, dass doch etwas leuchten kann, und wenn es eben in den Rissen ist und an den Rändern. Mhm. Und Celan hat in einem Gespräch mit einem Germanisten auch tatsächlich mal den Satz gesagt, Lyrik ist Mystik. Das ist ein sehr spannender Satz. Das heißt, er sagt nicht nur, ich habe in ein paar Gedichten sozusagen irgendwelche mystischen Inhalte mitverarbeitet, sondern Lyrik ist Mystik. Das heißt, der ganze Vollzug seiner poetischen Sprache ist ein solches Tasten im Scherbenhaufen, der sich aber nicht damit begnügt, dass es Scherben sind und dass es tot bleibt und dass es zerstört bleibt. Mhm.
Zu dem Satz hätte ich eine Frage. Der kommt ja auch in deinem Film vor. Mhm. Und die Frage, die sich mir gestellt hat, wenn er das so sagt, Lyrik ist Mystik, ist der Satz auch so gemeint? Weil so habe ich Celan zumindest in deinem Film wahrgenommen, dass Lyrik vielleicht die einzige Mystik ist, die noch möglich ist.
Ja, eine gute Bemerkung. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass genau das damit gemeint ist. Celan war kein frommer Jude. Mhm. Im Sinne eines Menschen, der in die Synagoge geht. Interessanterweise hat Celan in Paris, ich habe das auch gesehen, sein Haus direkt neben einer großen Synagoge gewohnt. In Paris, gibt es heute noch. Das war wirklich, als ich da ankam in die Straße, war alles voll von Soldaten und Polizisten mit schweren Maschinengewehren. Und es wurde beschützt. Es war übrigens eine Woche vor den schweren Anschlägen in dem Bataclan, als ich da gedreht habe. Also das war, ich möchte fast sagen, in einer Stimmung schon von möglichen Terrorismus. Und obwohl Synagogen werden natürlich auch sonst immer bewacht, aber das war sehr, sehr stark. Das fiel mir gleich auf, als ich in diese Straße einbog. Und da hat er, wie gesagt, direkt neben der Synagoge gewohnt. Aber es gibt in Briefwechsel mit seiner Frau zum Beispiel Stellen, wo ganz deutlich wird, dass sie überhaupt nicht zu dieser frommen Gemeinde in dem Sinne dazugehören, dass sie jetzt auch dahin gehen. Die sind nie dahin gegangen. Und ich glaube, dass Celan zu diesem Typus des Künstlers des 20. Jahrhunderts gehört, wie vielleicht auch Kafka und Nelly Sachs und solche Leute, die die Spiritualität in ihrer Kunst verfolgen, ganz unabhängig von Dogmen und Normen und im Grunde auch unabhängig von Traditionen, weil er ist ja ein Freigeist immer gewesen. Er ist im Grunde auch, es gibt viele Bemerkungen von ihm, wo man doch denkt, er ist eigentlich ein Atheist. Mhm. Es gibt auch Gedichte, wo er sagt, also dass er hat mit Nelly Sachs zum Beispiel, die viel gläubiger war, viel frommer noch als er, hat er liebevolle Streitgespräche gehabt, die waren befreundet, wo er immer gesagt hat, ich glaube nicht an deinen Gott. Er hat immer dagegen gesprochen. Er hat immer aus einer atheistischen Perspektive gegen diese größere Frömmigkeit von der Nelly Sachs gesprochen und hat sich immer so einen Stachel bewahrt und so ein skeptisches Dagegenreden, sodass ihm eine, ja, ich sag mal, hingebungsvolle, bedingungslose Gläubigkeit im Sinne eines gläubigen Menschen, der die Traditionen befolgt und das koschere Essen und dann in die Synagoge geht und so weiter, das war ihm nicht möglich. Mhm. Und dennoch hat er, wie viele andere, eben in seiner Kunst, sozusagen auf einer zweiten Ebene, auf einer Metaebene, hat er doch nicht lassen können von solchen Impulsen und hat doch diese spirituellen Impulse da weitergeführt. Und für mich ist es auch ganz persönlich so, das habe ich ja im letzten Film mit Beuys auch ausgearbeitet, für mich ist auch die Kunst das für mich akzeptabelste Medium für Spiritualität heute. Weil sie nämlich in dem poetischen Raum eine Mehrdeutigkeit behält, etwas Schillerndes, Vieldeutiges, etwas sehr Freies, auch etwas Spielerisches durchaus, das ganz oft eben verkrustete religiöse Strukturen einfach nicht mehr haben, ganz zu schweigen von fundamentalistischen Sachen. Und Celan war viel zu frei und viel zu freigeistig, als dass er jetzt zum Beispiel Mitglied wirklich einer chassidischen Glaubensgemeinschaft gewesen wäre, wo er ganz fromm bestimmte Dinge befolgt. Aber als Lyriker hat er sich doch da weit vorgewagt und hat doch auch begeistert eben zum Beispiel die Schriften von Gershom Scholem zur Kabbalah gelesen. Mhm.
Aber lass mich trotzdem nachfragen, was meint er hier eigentlich? Also wenn wir sagen, da ist doch noch ein spiritueller Impuls, ein Satz ist mir da auch hängen geblieben, wenn er von seiner Lyrik spricht, als ein Lichtgewinn messbar aus Distelähnlichem. Ja. Gebrochener kann man das ja gar nicht ausdrücken.
Ja. Lyrik ist Mystik. Es klingt erstmal sehr allgemein. Man kann alles Mögliche rein projizieren, aber damit ist natürlich bei ihm gemeint ein Mystikbegriff, der eben aus dieser kabbalistischen Tradition kommt. Mhm. Ich würde sagen, er meint damit Mystik im Sinne dieser lurianischen Kabbala. Er meint das nicht ganz allgemein. Mhm. Er hat zwar auch Meister Eckhart in gewisser Weise verehrt oder auch sehr geschätzt. Das war übrigens eigentlich sein einziger Zugang noch zum Christentum. Mhm. Er war auf vieles im christlichen Bereich nicht gut zu sprechen. Aber da auch wieder die Mystiker. Meister Eckhart als Freigeist, als Heretiker auch, als Ketzer, der ja auch von der Kirche verfolgt worden ist. Das hat zu ihm gesprochen, aber eben vor allem diese Tradition des Chassidismus, wie der Buber das überliefert hat in seinen vielen Geschichten, und diese speziell lurianische Kabbala, darauf spielt er in dem Satz an, Lyrik ist Mystik. Das weiß man natürlich nicht, wenn man das so hört, aber wenn man das Umfeld sieht, dann wird es klar. Mhm. Und das ist der Lichtgewinn messbar in Distelähnlichem, wie du das eben zitiert hast. Also selbst in dem Stacheligen, ja, in der Distel, in dem Vertrockneten, in dem Abweisenden, in dem, was wir übersehen, wo wir drauf treten, wenn wir das unten auf dem Boden, das ist keine, ist Rose und keine Tulpe, die Distel, das ist ein kleines, braunes, stacheliges Etwas. Mhm. Da kann man, wenn man genau hinschaut, noch Lichtspuren sehen. Und das versucht der Lyriker mit seiner Sprache, er schließt uns genau diese Bereiche auf. Mhm. Das kann auch sehr spröde sein, seine Lyrik ist manchmal spröde. Sie ist manchmal sehr dunkel, es ist nicht leicht zugänglich. Aber die Sprachgewalt und seine Fähigkeit, mit Metaphern doch was aufleuchten zu lassen, geht darüber hinaus, über dieses Spröde. Also so geht es mir immer. Ich bin auch überhaupt nicht niedergeschlagen oder depressiv, wenn ich Celan-Gedichte lese. Im Gegenteil, es ist eine gewisse euphorisierende Wirkung, geht davon aus.
Das ist eigenartigerweise für mich auch der Eindruck deines Films gewesen. Weil eigentlich, wenn du auch seine Lebensgeschichte erzählst und die Station erzählst, auch seine psychischen Krisen, die ganze Zeit mit dem Nationalsozialismus und die Konsequenzen davon, sein auch Scheitern in Nachkriegsdeutschland, wo er ja unter anderem von Literaturkritikern auch sehr heftig kritisiert worden ist, auch mit unterschwellig oder nicht ganz so unterschwelligen Antönern an antisemitischen Anklängen, die auch von den gleichen Leuten geäußert wurden, die im Dritten Reich auch schon im Literaturbetrieb tätig waren, bis zu seinem, worüber ich auch gerne nachher noch mit dir sprechen möchte, ganz eigentümlichen Verhältnis zu einer so gebrochenen Größe wie dem Philosophen Martin Heidegger, die sich gegenseitig anscheinend tief verehrt haben im jeweiligen Werk und doch nicht zueinander finden konnten, auch gerade wegen Heideggers Verstrickung in den Nationalsozialismus. Die tragische Liebe zu Ingeborg Bachmann, dieses Aufleben, sein immer wieder Scheitern, letztendlich auch sein selbstdestruktives Element, das er nicht unter Kontrolle hat. Es gibt eine Geschichte, die du hier mit reinbringst, von einem Literaturkritiker, einer Literaturkritikerin, glaube ich, war das, die vorgeworfen hat, dass sein Werk ein Plagiat wäre. Diese Frau, das ist alles widerlegt. Diese Frau sitzt irgendwann zufälligerweise im Publikum einer Vorlesung, einer Lesung, die er gemacht hat in Paris. Er hält das nicht aus. Er verlässt die Versammlung und er sticht mit seinem Herz, mit seinem Messer knapp an seinem Herz vorbei und überlebt das gerade noch irgendwie. Ich meine, das sind schon Selbstverletzungen vom höchsten Grade, die einerseits von einer gequälten Seele zeugen, aber so kamen wir auch vor von einer gequälten Zeit. Und trotzdem, bis zu der letzten Szene, wo du ja auch im Bild sozusagen mit festhältst, er stürzt sich anscheinend, das ist nie ganz geklärt, in die Seen und macht wahrscheinlich Selbstmord dort. So ist zumindest die Versuchung. All das, da ist so viel Dunkelheit und Schwärze auch in der Darstellung deines Films und trotzdem funkeln diese Scherben.
Ja.
Ich frage dich einfach mal so, wie kommt das? Was ist das?
Das ist erstmal, freut mich, dass du das sagst, weil dann zeigt mir das, dass mir das doch auch in der Filmsprache irgendwie einigermaßen gelungen zu sein scheint, eben ja, dieses kleine Stück Transzendenz, nenne ich das jetzt mal, doch immer wieder durchschimmern zu lassen. Und ja, das ist schwer, wenn du mich jetzt fragst, wie kommt das?
Ich weiß, es ist nicht fair, die Frage zu stellen, aber...
Ja, das sind die Bilder, die man eben dafür findet. Und noch was zu diesem Vorfall. Das war die Claire Goll. Das muss man noch mal kurz richtigstellen. Das war jetzt keine Literaturkritikerin. Das war die Frau von Ivan Goll, einem anderen Dichter, auch berühmter expressionistischer Dichter, die aus Eifersucht aus verschiedenen Gründen eben ihm diesen Plagiatsvorwurf gemacht hat. Und da kommen wir jetzt, warum hat ihn das so tödlich verletzt? Weil die Sprache alles war, was er noch hatte. Sie hat ihm sozusagen, dieser Vorwurf des Plagiats hat ihm, der immer gesagt hat, ich habe nichts anderes mehr als die Sprache. Ich habe eigentlich nichts mehr als diese poetische Sprache und auch diese Sprache Mit dieser Sprache will ich, das ist auch ein irrer Begriff, Textgräber herstellen für die Ermordeten der Shoah, die keine Gräber mehr hatten. Auch in Anspielung auf seine Mutter, natürlich niemand weiß, wo die geblieben ist, und der Vater, die ist irgendwo verscharrt worden. Und also das heißt, die Gedichte sind auch Bestattungsrituale. Also diese Sprache ist das Letzte, was bleibt, um, das ist total spannend, wie er sich für Geologie interessiert zum Beispiel. Man hat den Eindruck, also ich habe das im Literaturarchiv in Marbach auch in seiner Bibliothek sehen können, was er sich anstreicht in Geologiebüchern, wo von bestimmten mineralischen Strukturen, bestimmten Bodenstrukturen die Rede ist. Also da war es mir manchmal so, als ob er da auch Schründe und Klüfte und Ritzen sucht in einer aufgebrochenen geologischen Landschaft, in denen er mit seinen Gedichten Bestattungsrituale durchführen kann, wo er praktisch den Ermordeten eine letzte Ruhestatt sozusagen in der Tiefe seiner Gedichte, im Erdreich seiner Gedichte, so möchte ich es mal sagen, bettet er sozusagen die Ermordeten. Und das heißt, so tief geht das für ihn, was Sprache für ihn ist, überhaupt auch die einzige Ausdrucksform. Er sagt das einmal in seiner berühmten Bremer Rede: Ich habe versucht, mir Wirklichkeit wiederzufinden über Sprache. Nicht, ich habe Wirklichkeit abgebildet mit Sprache, sondern ich habe mit der Sprache verzweifelt versucht, nach dem Krieg wieder Wirklichkeit zu finden. Also mir Schneisen zu schlagen in der Verzweiflung, in der Dunkelheit mit meinen Worten. Und dann kann man vorstellen, wenn jetzt jemand kommt und aus einer solchen Gehässigkeit heraus ihm Plagiatsvorwürfe unterstellt, was dann in der deutschen Presse aufgegriffen wurde und wurde breit diskutiert. Manche haben hämisch das zur Kenntnis genommen und gesagt, ja, der große Celan, so groß ist er ja gar nicht. Es ist eben ein Abschreiber, es ist ein Plagiator. Das hat ihn vernichtend getroffen, und so ist dieser Suizidversuch, sein erster Suizidversuch, zu erklären. Diese Gewalt hatte das, weil es ihm die ganze Sprache wegzureißen drohte.
Jetzt ist dieser Mann in seiner äußersten Zerbrechlichkeit, in der Zerbrechlichkeit seiner Sprache, in der Tragik seines persönlichen Lebens, in der Tragik seiner Zeit und in all dem, und da ist es vielleicht ein bisschen ein Versuch, die Frage, die ich an dich gestellt habe, aus meiner Sicht zu beantworten, so wie ich ihn erlebe und wie ich ihn jetzt neu auch mit einem Film erlebe. Es ist vielleicht überzogen formuliert, aber ich sage es trotzdem so, ja. Diese Gebrochenheit und dieses Funkeln der Scherben in diesem Desaster kam mir vor wie ein Gottesbeweis. Also dass hier noch etwas aufleuchten kann, ist in sich einfach etwas unheimlich Tragendes. Dass in diesem Gebrochensein, in diesen Scherben, sich so etwas, und so hast du das ja auch in dem Film manchmal als Wort eingebracht, sich noch ein Urlicht zeigt. Natürlich ist es völlig überzogen, das ist ein Gottesbeweis zu nennen, meine ich jetzt auch logisch nicht so, aber emotional meine ich schon so.
Ja, Celan hätte das natürlich niemals unterschrieben, dass es ein Gottesbeweis ist. Das ist bei ihm sozusagen diese interessante Dialektik, dass er hätte dir jetzt sofort widersprochen und hätte vielleicht eine ironische Bemerkung gemacht oder sowas, um sich zu schützen, um sich zu wehren vor dem Affirmativen, also vor dem, da ist die Bestätigung und da ist es ja doch, es gibt es ja doch und so, es gibt ja doch Gott, trotz allem. Er ist einer der, wie soll ich das beschreiben, der sich da durchmanövriert und durchtastet und durchexperimentiert, was überhaupt noch möglich ist. Es gibt zum Beispiel einen ganz wunderbaren Satz in seiner berühmten Rede, der Meridian, Also da taucht das gar nicht nur immer in Gedichten auf. Er hat ja auch Prosatexte und Reden gehalten. Da taucht das auch oft auf. Und dieser Satz heißt, er spricht von der Poesie als geschärfte Aufmerksamkeit. Poesie im Wesentlichen, also er würde nie sagen, das ist ein Gottesbeweis, sondern er sagt, das Äußerste, was ich erreichen kann, und das ist aber auch nicht wenig, die äußerst gesteigerte Aufmerksamkeit für alles. Für mein Gegenüber, da ich finde, da spricht so eine Ich-Du-Philosophie vom Buber rein. Mhm. Buber hat ja dieses Du nicht nur auf Menschen gerichtet, sondern auch Natur. Es können die Natur, Objekte der Natur können zu diesem Du gehören. Es kann der Sternenhimmel zu dem Du gehören. Mhm. Ja. Und diese Aufmerksamkeit, diese geschärfte Aufmerksamkeit in dieser speziellen, in diesem Vibrieren einer poetischen Sprache, die sehr genau ist und aber auch sehr vorsichtig, sehr, sehr sensibel. Das war für ihn auch die spirituelle Definition von Poesie. Und dann fügt er, und dann wird es dann noch spiritueller, fügt er einen Satz von dem französischen Philosophen Malebranche dazu. Damit endet er eigentlich diese Rede: Aufmerksamkeit ist das natürliche Gebet der Seele. Ich weiß noch, als ich den Satz das erste Mal gehört habe, der hat mich irgendwie umgehauen, möchte ich sagen. Das ist ein ungeheuerlicher Satz, finde ich. Und ich trage den seitdem irgendwie durch meinen Alltag auch hindurch. Aufmerksamkeit ist das natürliche Gebet der Seele. Also Celan macht sich das zu eigen. Und ich würde sagen, das ist das Weiteste, wie er geht. So weit geht er. Mhm. Nicht, das ist für mich ein Gottesbeweis, sondern wenn ich sehr aufmerksam bin und eben bis hin zu dieser Distel, bis zu Steinen, er hat viel über Gedichte geschrieben, wo das Mineralische, das Versteinte, das Gestein eine Rolle spielt, also das scheinbar Tote und Leblose und Harte und Abweisende, auch dem hat er sich mit einer unheimlichen, möchte was sagen, Liebe zugewandt. Aufmerksamkeit, geschärfte Aufmerksamkeit kann zu einem Gebet werden. Da kann man natürlich wirklich viel meditieren, was das bedeutet. Ein Gebet, ein sich öffnen für etwas, was über einem steht, für etwas Überindividuelles, für etwas Transpersonales in dieser Begegnung mit dem anderen. Mhm. Und ich würde sagen, das ist sozusagen der äußerste Punkt, bis zu dem er geht. Also er hält sich da vornehm zurück und fasst das in eine, wie ich finde, wunderbare solche Metapher. Mhm.
Nee, absolut. Und das, was ich vorher gesagt habe mit dem Gottesbeweis, wäre für ihn auch ein absoluter Affront dessen, was er zum Ausdruck bringen möchte. Weil die Kraft dessen, was er macht und was er schreibt, besteht ja darin, nie aus der Negation rauszukommen. Das heißt, irgend so etwas wie einen Gottesbeweis hier anzuführen, würde ja eigentlich sozusagen diese Negation aufbrechen. Die Stärke, ja. die Kraft seiner Position besteht ja darin, dass er das bis zur letzten Konsequenz nicht tut.
Genau.
Es gibt so einen eigenartigen philosophischen Ausdruck der philosophischen Logik, das ist ein performativer Widerspruch. Also ein Widerspruch, wo das, was ich tue mit dem Satz, den ich ausspreche, dem Inhalt meines Satzes widerspricht.
Ja.
Mir kommt seine Lyrik als performativer Widerspruch vor, in der er diesen Widerspruch seiner Gebrochenheit in einer Weise zum Ausdruck bringt, dass er, ohne je über die Gebrochenheit hinauszugehen, in diesem Sterben etwas zum Leuchten bringt. Mhm. Aber es ist genau dieses Nicht-Auflösen, absurderweise, woraus diese Kraft entsteht. Alles ja, andere ist ja fast schon wieder trivial dem gegenüber. Jetzt dann irgendwie so eine Wendung zu machen, wie ich sie gemacht habe vorher, ist eigentlich schon trivial dem gegenüber, was er macht.
Ja, und das kommt daher, weil die, sagen wir mal, der Raum der poetischen Sprache ist ja nicht der Raum der logischen Sprache. Es ist kein Raum von logischen Definitionen, von eindeutigen Definitionen. Das ist kein Raum von Botschaften, von Missionen, von eindeutigen Botschaften, sondern es ist ein äußerst vibrierender Raum. Ich kenne kaum andere Gedichte, die so vibrieren, so möchte ich das einfach mal nennen, weil da stoßen zum Beispiel Paradoxe aufeinander, da stoßen unglaubliche Widersprüche aufeinander. Da ist Trotz vermischt mit Hoffnung. Da gibt es ekstatische Momente. Es gibt ungeheure Depressionen. Der schafft das auf engstem Raum, auf einem Vierzeiler. Ja, das sind ja zum Teil winzige Gedichte, die sind sofort schon wieder zu Ende. Das sind ein paar Worte. Schafft der diese Spannungen, ja, diese Spannung, diese Widersprüche auszuhalten und in so einen vibrierenden Dialog zu bringen. Keiner schlägt den anderen tot. Also kein Part gewinnt. Und das ist das Zeichen überhaupt von großer Kunst. Eigentlich, das kann man wirklich da gut dran studieren und von großer Lyrik. Es ist eben nicht kitschig und nicht billig und es ist keine politische Botschaft, die man sofort rauslesen kann. Das ist alles schlechte Kunst. Sondern es versetzt einen in so einen aufgeregten Zustand, in dem man selber unheimlich viel machen muss. Man muss auch selber unheimlich viel aushalten. Aber man merkt, es ist wahnsinnig viel möglich. Es sind unglaubliche Möglichkeitsräume, auch Spielräume. Also es gibt kaum was meine Imagination so anheizt, ja, wie wenn ich mich hier abends hinsetze und in so einem Celan-Gedichtband blättere. Da gehe ich auf Reisen. Da gehe ich auf dieselben Reisen, wie wenn ich Mythen lese oder mich mit Träumen beschäftige oder auch Märchen. Die können auch was sehr märchenhaft, es können märchenhafte Labyrinthe sein, Celan-Gedichte. Und es kommt eben genau deswegen, weil du es nicht auf den Begriff bringen kannst. Es zieht sich immer wieder zurück. Du willst immer wieder zugreifen, du willst es begreifen, aber es lässt sich nicht begreifen. Es zieht sich immer wieder zurück. Und du musst dranbleiben, weil es diese faszinierende Kraft hat. Und das ist sein Geheimnis, wie er das geschafft hat als Künstler. Und das ist das, was auch über seinen Tod hinausgeht. Deswegen sage ich, es ist gar nicht deprimierend, das zu lesen für mich. Sondern es hat etwas Euphorisierendes, etwas ausgesprochen Vitalisierendes sogar. Und es sprühen dann eben bei mir selber Funken der Imagination. Und ja, ich gehe damit auf spannende Reisen.
Lass mich noch eine Frage zu Paul Celan und dem Judentum stellen. Er hat ja, so entnehme ich auch deinem Film, explizit sich nicht jüdisch definiert und jüdisch gesehen. Gleichzeitig, und das hast du ja auch schon eingeführt, gibt es diese ganz auffällige Parallele, also mit all diesen Zügen, die wir, diese absurden Züge, die wir gerade miteinander angesehen haben, steht er ja nicht alleine. Ob man jetzt Kafka nimmt, Adorno nimmt, auch Walter Benjamin gehört meines Erachtens hier mit rein. Das sind jüdische Künstler, jüdische Intellektuelle aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die nicht, dass sie die einzigen werden. Es gibt auch nicht jüdische Künstler, die in ähnliche Richtung gegangen sind, aber die Häufung dieser Grundhaltung ist tief jüdisch. Dieser Bezug zur Kabbala und zur kabbalistischen Mystik war mir gar nicht so bewusst. Und er scheint das ja auch bewusst auch noch gepflegt zu haben. Also er ist ja nach Israel gefahren, hat diesen Ort besucht, hat mit dem Scholem hier auch Kontakt gepflegt. Ja. Was ist dieses Jüdische, Paul Celan?
Es ist schwer zu beschreiben und ich kann es auch eigentlich nicht auf einen Punkt bringen. Ich kann hier nur wiederholen, was ich vorhin schon sagte. Das ist ein ähnlicher Tonfall, ein ähnlicher Sound auch, wie ich ihn zum Beispiel bei Kafka empfinde, wie ich ihn bei der Nelly Sachs empfinde, wie ich ihn auch in der Philosophie von Adorno empfinde. Adorno hat ja Celan seltsamerweise nie getroffen. Die haben einmal geplant, ein Treffen in Sils Maria, witzigerweise da in der Nähe von dem Nietzsche-Haus. Es ist aber nie dazu gekommen. Celan ist komischerweise früher abgereist. Ich weiß gar nicht warum, vielleicht wollte er ihn nicht treffen. Er hatte zu Adorno ein ambivalentes Verhältnis, hat dann später in einem berühmten Prosatextgespräch im Gebirg, hat er eine imaginäre Wanderung mit diesem Adorno durch das Gebirge von Sils Maria beschrieben. Aha. Also, und Adorno aber umgekehrt hat ihn sehr geschätzt. Also in der ästhetischen Theorie ringt Adorno im Grunde auch um ein Adorno ist auch nicht einfach nur ein marxistischer Atheist oder ein Skeptiker der Frankfurter Schule, der weit von allem Metaphysischen entfernt ist, sondern gerade in seinen Schriften zur Kunst, zur Musik, zur Ästhetik gibt es immer wieder diesen Versuch, im Scheitern, im Zusammenbrechen etwas Aufblitzendes zu sehen. Mhm. Für mich als Musiker und als Musikwissenschaftler, wo ich eigentlich herkomme, ist das in der Musik Mahlers besonders stark gewesen. Das ist auch eine Musik, die ganz neu ist. Das hat nie einer vorher komponiert wie Mahler. Und es ist voller Erschütterungen. Obwohl Mahler jetzt die Schrecken des 20. Jahrhunderts nicht erlebt hat, hat er das vorausgeahnt. Und diese Musik stürzt auch eigentlich ständig ein. Sie bricht ab. Es gibt trostlose, fahle Klanglandschaften bei ihm. Und es gibt aber auch dieses Aufblitzen. Und Adorno hat ja ein wunderbares Buch über Mahler geschrieben, in dem er das rausarbeitet. Und da ist er auch ganz nah an diesen kabbalistischen Bildern. Ich möchte sagen, er ist da auch ganz nah am Celan'schen Duktus. Und ich würde einfach sagen, das ist die Reaktionsform von jüdischen Künstlern, intellektuellen Philosophen nach 1945. Auf der einen Seite die Sprache zu halten für das Grauen, also sich nicht komprimittieren zu lassen mit irgendeiner schönfärberischen Sprache und schon überhaupt nicht mit irgendeiner naiven Esoterik oder einer alles mit goldenem Licht überwölbenden Esoterik, sondern dieser Schwärze, diesem Grauen, diesen Katastrophen standzuhalten und dennoch, und es gibt sozusagen ein Dennoch in der ganzen Sache, es gibt eine Sehnsucht vielleicht, ein Willen, diesem Aufblitzen auch treu zu bleiben. Es gibt, mein Film fängt ja an mit einem Satz von Kafka aus seinem Tagebuch, der mich auch tief berührt, so sinngemäß, auch wenn es keine Erlösung gibt, wir haben uns jeden Augenblick ihrer würdig zu erweisen. Das ist ein ungeheurer Satz auch. Es gibt keine Erlösung, aber trotzdem verhalte dich so, als gäbe es sie. Mhm. Ja, und das ist genau dasselbe Paradox. Es gibt es nicht, es gibt wahrscheinlich auch keinen Gott. Ja, wir brauchen nicht darauf zu vertrauen, dass ein Gott kommt und uns erlöst. Wir können aber trotzdem sehr, sehr viel tun, um dieses Wort Erlösung mit einem Inhalt zu füllen. Mhm. Das ist genau wieder diese Ambivalenz, diese Widersprüchlichkeit, die sich aneinander reibt. Und das ist also auf jeden Fall bei Kafka, bei Celan und bei Benjamin Adorno ist das mit Händen zu greifen. Und ich habe ja in dem Aufsatz auch dann noch auf Leonard Cohen hingewiesen, mhm. bei dem mir das auch jetzt erst in jüngerer Zeit auffiel in einigen Songs. Der verkörpert auch diese eigenartige Mischung aus Melancholie, Gebrochenheit und trotzdem ist ein spiritueller Ton da drin. Mhm. Und der finde ich sehr zeitgemäß, weil er sich nichts vormacht. Der ist, der ist gefeit gegen Kitsch und gegen Affirmation. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Mhm.
Jetzt möchte ich da gerne noch ein Thema dranhängen, das einerseits direkt dazugehört und andererseits doch eine ganz andere Dimension mit aufmacht. Du hast davon gesprochen, dass Paul Celan Adorno nie begegnet ist. Es gibt einen anderen Philosophen, dem ist er begegnet. Mhm. Und das ist die Beziehung, die wir am Anfang schon ganz kurz erwähnt hatten, zwischen dem deutschen Philosophen Martin Heidegger und dem jüdisch-deutschsprachigen Lyriker Paul Celan, die, du schilderst das in Ansätzen in deinem Film, von einer tiefen Nähe beiderseitig geprägt war, die in sich auch ein Potenzial gehabt hat, wobei ich dich gerne fragen möchte, was wäre denn dieses Potenzial gewesen, und die in sich ein Scheitern einer persönlichen Beziehung mit sich gebracht hat, die mehr ist, so würde ich das zumindest sagen, als das Scheitern einer persönlichen Beziehung. Hier ist kulturgeschichtlich, menschlich etwas gescheitert. Und zwar durch ein Versagen von Martin Heidegger. Ja. Willst du einfach diesen Knoten, da ist ja etwas, was sich hier verbindet. Das ist nicht nur die Verbindung von diesen zwei Männern, sondern das ist auch die Verbindung von zwei Geistesströmungen, die beide in Tiefen zu Hause sind, die beide auch tief verwandt sind miteinander, doch erschreckend fremd und sich auch zumindest von der einen Seite tief feindselig gegenüberstehend. Was hat sich in dieser Beziehung, Paul Celan, Martin Heidegger, hier kristallisiert?
Das ist ein ungeheuer komplexes Thema, über das man eine Stunde reden könnte, über das man einen eigenen Film machen könnte. Und an dem ich selber immer noch rumknabbere, und zwar, das hat auch damit zu tun, weil ich kein Heidegger-Spezialist bin. Heidegger hat ja auch ein gewaltiges Werk geschrieben. Ich habe hier neulich in der Stabi, als ich ein paar Zitate nachgeguckt habe, habe ich irgendwie vor den 70 schon existierenden Bänden der Gesamtausgabe gestanden, die, glaube ich, auf 100 oder 120 noch anwachsen werden. Also es wird einem schwindelig, wenn man das vor sich sieht. Das ist ein gewaltiges Werk. Und ich kenne das nur auszugsweise und ich kenne auch nur wesentlichen Sekundärliteratur über das Verhältnis von Celan und Heidegger und muss mir da meinen eigenen Reim drauf machen. Was auf jeden Fall evident ist, ist, dass beide viele Jahre schon die Werke des anderen kennen. Und bei Celan ist es erstaunlich, dass er tatsächlich 1952, also letzten 18 Jahre seines Lebens, intensiv Heidegger liest. In Marbach sind alle Bücher von Heidegger in seiner Bibliothek vorhanden. Der hat ganz viel von Heidegger gelesen und es gibt da spezielle Dissertationen dazu, mit Fußnoten und Anstreichungen, sich Anmerkungen gemacht. Das heißt, das ist nicht nur so eine Nebenbeilektüre, sondern eine ganz intensive Auseinandersetzung von Celan mit Heidegger, der wiederum Celans Gedichte verehrt hat, jeden neuen Band sofort angeschafft hat. Die haben korrespondiert mit so Widmungen, also in Verehrung, sich gegenseitig sozusagen mit so einem Bekunden der gegenseitigen Verehrung ihrer Werke sich geschickt und sich lange nicht persönlich getroffen. Und ich würde jetzt mal ganz einfach sagen, dass aus meiner jetzt nicht so weitläufigen Kenntnis des Heideggerschen Werkes, dass Celan an Heidegger fasziniert hat, dass er immer mehr in seinem Spätwerk die Dichtung favorisiert hatte. Der Dichter sagt das Heilige, der Philosoph denkt das Sein, aber der Dichter sagt das Heilige, gibt es bei Heidegger so eine Stelle. Das heißt, der Dichter steht höher als der Philosoph und Heidegger war ein unglaublicher Verehrer von Hölderlin und man hat in den späten Werken den Eindruck, dass er vor ihm niederkniet, dass er immer sagt sozusagen, was Hölderlin ausdrücken, das kann ich nicht ausdrücken. Hier ist eine Grenze für den Philosophen in seiner philosophisch-begrifflichen Sprache, das, sagen wir mal, Nichtsagbare zu sagen. Mhm. Das Nichtsagbare, was Begriffe sozusagen zuschütten. Jeder weiß ja, Begriffe kreisen Sachen ein und verfälschen Sachen und machen Sachen abstrakt und können Sachen tot machen. Und das poetische Wort schafft es, in diesen Bereich des Unsagbaren hineinzudringen und ihn im Gedicht trotzdem ja auch wieder aufleuchten zu lassen. Und das ist sicherlich eine Grundintention von Heidegger gewesen. Mhm. Vielleicht ist es das, was er mit diesem berühmten Gegensatz von Sein und Seiendem immer meinte, der für viele immer noch sehr schwer fassbar ist, dass das Sein eben nicht das ist, was ich begreifen, kategorisieren, verdinglichen kann, sondern es ist auch das, was sich immer entzieht. Und dieses Interesse, in der Sprache etwas zu fassen, von der Wirklichkeit, was eigentlich nicht sagbar ist, da betreten wir eigentlich auch wieder einen mystischen Raum, das einte die beiden. Und natürlich war Celan auch ein großer Hölderlin-Verehrer und teilte diese Verehrung mit Heidegger. Und es war sogar vorgesehen, das ist so ein bisschen die tragische Komponente, nach diesem Treffen der beiden im Schwarzwald, dass Celan mit dem Gedanken spielte, sogar nach Freiburg zu ziehen, weil ihm Paris nicht mehr gefiel. Und Heidegger wollte ihm dann die Hölderlin-Landschaft zeigen. Er hat gesagt, ich lade Sie herzlich ein, wir werden zusammen Orte besuchen, wo Hölderlin gewirkt hat. Ich schließe Ihnen diese Landschaft auf. Hm. Als Gastgeber, als väterlicher Freund hat er das praktisch angeboten. aber durch den Selbstmord kam es dann nicht mehr dazu. Mhm. Also das ist eine tiefe Nähe über Hölderlin und über die, den hohen Rang, den der Philosoph der Dichtung beimisst.
Ist es nicht auch so, dass beide auf ihre eigene Art und Weise so etwas wie eine negative Theologie verbindet? Weil auch Heidegger, ich meine, das ist, muss man unterschiedlich in den verschiedenen Phasen von Heidegger fassen, aber im Prinzip auch das, was er schon in seiner Zeit mit dem Unterschied zwischen den Seinen und den Seienden anspricht, ist ja in einer Sprache oder in einer Zeit, in der Gott gestorben ist. Also er bezieht sich ja ganz bewusst hier auf die Tradition von Nietzsche, wo Gott einfach in der Gegenwart gestorben ist. Und das ist ja die gleiche Landschaft, in der Paul Celan Gedichte schreibt. Hier etwas, wo er vielleicht mit dem Begriff des Urlichts, das du in dem Film erwähnt hast, durchaus etwas anfangen hätte können, im Ereignis, das wäre Heidegger Sprache, durchscheinen zu lassen. Dass hier beide Männer in ihrer völlig unterschiedlichen Art und Weise etwas auf der Spur sind, das völlig versucht, unserer Zeit gerecht zu werden, in ihrer, ich sag's mal so, Gefallenheit, in ihrer, Heidegger würde sagen, Seinsvergessenheit, ohne hier auf irgendetwas zurückzugreifen, was die Religiosität oder der Gottesbegriff vergangener Zeiten waren, aber doch in diesem Gefallensein, in diesem Ausgeschüttetsein der Welt, das Leuchten, jetzt in deinen Worten gesprochen, des Urlichts irgendwo in Sprache, sei es in Lyrik, sei es in Denken, bei Heidegger wieder aufleuchten zu lassen. Das, was du mit Heidegger und seinem Bezug zu Hölderlin gemeint hast, er hat das einmal ganz apodiktisch zusammengefasst, gesagt, mein ganzes Denken, meine ganze Philosophie ist eigentlich nichts anderes als der Versuch, denkerisch nachzuvollziehen, warum so jemand wie Hölderlin möglich war.
Ja. Ja, aber da, wenn du fragst, waren die beide geeint in einer Idee einer negativen Theologie, da würde ich dann ganz klar sagen, zu dieser negativen Theologie gehörte für Celan die geschichtliche Dimension am Beginn des 20. Jahrhunderts. Mhm. Ganz entscheidend dazu, seine negative Theologie, also die Verweigerung gegenüber diesem Affirmativen, gegenüber dem Ausposaunen des Göttlichen und so weiter, und des Urlichtes, war ja ganz eng an die Shoah, an die Katastrophe des Nationalsozialismus gebunden und auch eine Reaktionsform, die immer mitreflektiert wurde. Und das ist genau eben der Punkt, wo es zwischen den beiden dann ja gekracht hat oder wo das eben nicht weitergehen konnte, weil Heidegger, Celan wusste, man muss sehen, was Celan wissen konnte, das 1968, als er ihn besucht hat, wusste er noch nichts von diesen schwarzen Heften, was wir jetzt wissen, wo dieser Antisemitismus von Heidegger rauskommt, der ja die intellektuelle Welt schockiert hat und sogar inzwischen bei manchen zu der Frage führt, ob damit die ganze heideggische Philosophie kompromittiert ist. Davon wusste Celan nichts, aber Celan wusste sehr vieles andere. Er kannte die Rektoratsrede, wo bestimmt nichts von einer negativen Theologie vorkam. Heidegger hat ja als Rektor viele Reden gehalten. Es gab schon in den 60er Jahren, das ist heute fast wieder nicht bekannt, von Guido Schneeberger gab es eine Sammlung schon, eine Buchveröffentlichung, weit vor den schwarzen Heften, mit den ganzen Auszügen aus Sonnenwend, Feierreden, die Heidegger da gegeben hat, wo irgendwelchen SA-Führern und eben die Reden an der Universität. Und da ist eben ein Duktus von, wie soll ich das mal sagen, völkischem, absolut affirmativem Denken drin, die Mission des deutschen Volkes, dass wir die Verbindung mit seinen Blutskräften, den erdnahen Kräften finden muss. Das ist natürlich, hat überhaupt nichts mit negativer Theologie zu tun. Und das ist für Celan natürlich ein Verrat gewesen, vielleicht an dem, was der frühe Heidegger einmal vorhatte und wozu der ganz späte Heidegger vielleicht wieder zurückkehren wollte. Und das Spannende ist an der Sache, dass Celan ihm trotzdem verzeihen wollte. Das ist sozusagen etwas, was mich völlig umgehauen hat, weil ich das in einem Briefwechsel mit einem Freund, habe ich diese Stelle gefunden, wo Celan sagt, ich bin in den Schwarzwald gefahren, ich wollte Heidegger verzeihen, aber er blieb bei seinem Standpunkt. Und Heidegger hat zum Beispiel niemals sich über die Todesfuge geäußert, eine ganz merkwürdige Sache, nicht? Also er spricht davon, wie er die Celanischen Gedichte verehrt und dass er sie alle auswendig kann und so weiter. Aber von der Todesfuge ist nie die Rede und bekannterweise hat Heidegger ja öffentlich auch nicht die Verbrechen des Nationalsozialismus gesagt. Er hat sich in ein eisernes Schweigen gehüllt, was natürlich für Celan sehr qualvoll war. Und er hat gehofft, dass er bei diesem Treffen in Todtnauberg von diesem eisernen Schweiger sozusagen ein Herzenswort bekommt. Das kommende Wort im Herzen hat er das genannt in einem Gedicht. Also nicht eine Entschuldigung oder irgendeine intellektuelle Ausflüchte, sondern etwas, was ihn berührt. Ein Schweigen, ein Wort, was vom Herzen kommt. Ein Wort des Versagens, der Schwäche auf einer ganz persönlichen Ebene. Und das hat er nicht bekommen. Und deswegen brach dann die Beziehung auch ab.
Ja. Jetzt hast du schon ausgesprochen, worauf ich eigentlich auch hinaus wollte, was ich unheimlich bedeutsam empfinde und worüber es sich lohnt nachzudenken, dass diese zwei Männer ja nicht in ihrer Begegnung, in ihrer philosophisch-dichterisch-existenziellen oder vielleicht spirituellen Ausrichtung in ihrer Begegnung gescheitert sind, sondern in der menschlichen. So wie du die Begegnung schilderst und auch sozusagen die Nachreflexion von Paul Celan, dass er eigentlich auf nichts anderes als auf eine Entschuldigung gewartet hat, einfach eine aufrechte Entschuldigung oder ein Wort dazu, und dass er eigentlich, er als Betroffener, mit der Bereitschaft hinkam im Schwarzwald, verzeihen zu können. Und dass in der Unfähigkeit, in der menschlichen Unfähigkeit von Heidegger, hier einfach sich zu öffnen, diese Begegnung gescheitert ist. Ja. Das scheint auf einer Ebene ein unwesentliches Detail zu sein, auf der anderen Ebene scheint es mir unheimlich bedeutsam, dass dort im menschlichen Versagen das Scheitern der Begegnung, und meines Erachtens ist das nicht nur die Begegnung dieser zwei Menschen, sondern das ist eine Begegnung, an der viel auf unserer ganzen tiefen Geistesbewegung hängt, dass dieses Scheitern ein menschliches Scheitern ist. Frage, siehst du das oder ist das überzogen?
Ich würde das offen lassen, ehrlich gesagt. Ich würde das nicht trennen und sagen, auf der philosophischen Ebene haben sie sich super verstanden und waren fast eins und dann gab es eben diese menschliche Ebene, wo das nicht klappte. Ich würde das offen lassen. Eins ist klar, hätte Celan 68 die schwarzen Hefte gekannt, wäre er nicht dahin gegangen. Hätte er diesen Antisemitismus in den schwarzen Heften gekannt, er kannte es nicht, definitiv. Weil in dem Buch von Guido Schneeberger war da noch nichts drin und in der Rektoratsrede interessanterweise gibt es auch keinen Antisemitismus. Das kommt in diesen schwarzen Heften. Definitiv bin ich sicher, da habe ich mich auch mit Experten drüber ausgetauscht, Peter Trapani zum Beispiel, der diese schwarzen Hefte rausgibt, auch ein Celan-Kenner ist. Celan wäre nicht hingefahren und da wäre gar nichts mehr zu verzeihen gewesen. Das ist eine. Und jetzt ist die große Frage, ich sag's mal anders. Ich glaube auch, dass auch beide doch eine verschiedene Sicht auf die Wirklichkeit, auf das Unsagbare, auf das Geheimnisvolle und so weiter hatten. Ich glaube, dass Celan sich mehr für die Scherben interessiert hat und für das Dunkle und für das grauenvoll Irrationale und für das, was uns schockiert und was wir überhaupt nicht mehr zusammenbringen können, als Heidegger. Das ist zum Beispiel, werde ich in einem anderen Aufsatz mal ausführlicher beschreiben. Diese Moorwanderung der beiden ist eine unglaublich spannende Sache, wo die eben auch durch Hochmoore gegangen sind im Schwarzwald. Und Celan hat ja auch Gedichte über diese Hochmoore geschrieben. Und ich glaube, dass Celan hat sich tiefer hinabgebeugt zu diesem Beschädigten. Er hatte mehr noch ein Verhältnis, eine Aufmerksamkeit, eine Zärtlichkeit für dieses tief Beschädigte. Und zwar bis in das physisch Beschädigte, bis in das kreatürlich Beschädigte, wie es auch bei Adorno in seinen Werken immer wieder auftaucht, als ganz wichtiger Faktor. Ja, der gemarterte Körper, der zerstörte Körper, die zerstörte Seele. Und ich glaube, dass Heidegger, wie gesagt, ich bin kein Heidegger-Experte, aber ich sehe bei ihm so einen großen, immer solche riesigen philosophischen Bögen, auch solche riesigen Begriffe wie Sein und Seinsvergessenheit. Der philosophiert über die Jahrtausende von Heraklit bis Nietzsche, fasst das zusammen, macht daraus im Grunde auch große Theorien, trotz aller Weigerung eben mit Begriffen die Wirklichkeit zuzuschütten, baut er auch, finde ich, große theoretische Bögen. Einfach, das ist die Natur des Philosophen. Er muss diese universalen Gedanken spinnen und diese großen Zusammenfassungen machen. Und da ist eben Celan ganz anders. Das ist der bei diesem, der Adorno hat das mal den mikrologischen Blick genannt. Also in der Mikrostruktur bleiben, beim Einzelnen, beim beschädigten Einzelnen. Nicht zu früh wissen, wie alles repariert wird, wie das Einzelne mit dem anderen zusammenhängt, sondern in diesem tastenden, vorsichtigen Gestus bleiben. Das ist auch ein Unterschied im Denken und das ist noch jenseits dieser menschlichen Ebene.
Jetzt hast du schon ein gutes Stück auch meine letzte Frage vorweggenommen. Wir sind auch schon am Ende, übers Ende eigentlich unserer Sendezeit. Ja. Lassen Sie mich trotzdem noch einfach stellen, wofür steht Paul Celan?
Wofür steht Paul Celan? Kann ich nur persönlich beantworten. Für eine unglaubliche Sprachanstrengung nach 1945, übrigens auch in der deutschen Sprache weiter zu dichten. Das ist ja das Wahnsinnige. Er hat von seiner Mutter ja die Liebe zur deutschen Klassik, zur Romantik, zur deutschen Sprache, zur deutschen Poesie, zu Hölderlin hat er ja von seiner Mutter mitbekommen. Deswegen war ihr Tod oder ihre Ermordung so doppelt schmerzhaft für ihn, weil sie seine große Inspiratorin war und ihn auf den Weg geschickt hat. Und er hat sozusagen diese Sprache nicht fallen gelassen. Er hat verzweifelt und mit, ich möchte sagen, höchster Anstrengung und höchster Kunstfertigkeit, höchster Meisterschaft, das bleibt für mich, hat er in dieser Sprache, die so verletzt war, die durch die SS-Befehle, Achtung, Ordnung und so weiter, hat bis heute im Ausland das Deutsche manchmal diese Karikaturmomente in Hollywood-Filmen, dieses Harte, dieses Militaristische, dieses Gewalttätige. Er hat versucht, wenn man so will, einen Bogen zu Hölderlin zurückzuspannen und ist dieser Sprache treu geblieben und hat versucht, ja, sehr geheimnisvolle, vielschichtige Gebilde aus ihr zu spinnen, um sich damit am Leben zu halten. Das ist etwas, was für mich bleibt, die mich immer weiter inspirieren werden, die nicht historisch gebunden sind, die sozusagen auch etwas Universales doch behalten.
Lieber Rüdiger, mal danke, dass du diese Stunde mit uns warst, auch für diese Einsicht in Paul Celan. Ganz kurz noch nachgefragt, die Premiere des Films ist am 28.
Februar in Berlin, in der Urania.
Und die DVD, das stimmt, die kann man ab März
kommt beziehen. Dann danach, die wird an dem Abend natürlich dann auch schon da sein, aber die erscheint praktisch Ende Februar, kann man sagen. Ja. Kann man schon vorbestellen, aber da kommt sie dann raus.
Ja. Danke, dass du uns nicht nur hier in diesem Gespräch, sondern vor allem in deinem Film diesen Mann uns so erschlossen hast, der einfach auch im Herz der deutschen Sprache ist und sich bewegt und auch als solches wahrgenommen und auch gelesen werden möchte. Und einfach, dass du uns das auch wieder uns an das heranführst. Danke dafür. Auch danke unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, dass sie mit dabei waren. Entschuldigung, dass das heute zu keinen Fragen kam. Das Gespräch hat sich einfach zu intensiv entwickelt. Ich glaube, es war es wert. Einen schönen guten Abend.
Ich danke dir. Mach's gut. Tschüss.
Danke. Tschüss.